Episode 5 über Selbstverantwortung in die Zukunft. Roberto Isberner und Marc Dechmann im Gespräch mit Maike Plath, eine der Säulen des Vereins ACT e.V. in Berlin. Mit Leidenschaft für Spielraumtheater, Selbstermächtigung und Partizipation. Wir sinnieren über Fragen wie: Ist diese Krise doch erst die zum Lernen? Oder wie kann es Spaß machen, der Komplexität entgegenzutreten? Oder wie kann ich aushalten, mich all dem differenziert zu stellen? Fragen, die einladen zu einem guten Gespräch.
Das neue Normal. Ein Digital Unplugged Podcast von Marc Dechmann und Roberto Isberner. Es geht um neue Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Wir schneiden nicht, wir beschönigen nichts. Ein One-Take. Immer mit Gast, immer 60 Minuten.
Im Gespräch mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende. Was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeiten.
Ja, wir möchten zuallererst die Menschen begrüßen, die uns zuhören. Und natürlich auch möchte ich die Menschen begrüßen, die mit mir gerade hier sind. Das ist zum einen mein liebevoller Kollege Marc Dechmann und die herzlich klare Maike Plath. Hallo Maike.
Ja, willkommen, großartig.
Ja, hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Und wir starten in unserer Tradition, nämlich zum einen mit einem Countdown und dann mit 10 knackigen Fragen. Ja, und was diese Fragen dann auf sich haben, das wirst du dann gleich hören. Der Countdown. 5, 4, 3, 2, 1, go.
Action. Wow.
Maike, es kommen jetzt 10 Fragen. Und wir bitten dich, die so schnell wie möglich zu beantworten, entweder mit einem Ja oder Nein oder halt mit dem jeweiligen Begriff. Ja? Corona, Krise oder Chance?
Die Krise bedingt die Chance, deswegen wieder noch.
Gut. Corona, im Rückblick, groß oder klein?
Groß.
Corona. Gefährlich oder ungefährlich?
Auch beides. Es ist eine Skala.
Corona, Wirtschaft oder Gesundheit retten?
Das ist so lustig. Es ist definitiv natürlich beides.
Wow. Wir sollten nochmal kurz gucken. Beides, es ist echt, es kriegt einen Trend.
Genau. Corona, das neue 9-11, danach ist alles anders?
Ja, danach ist alles anders.
Ja. Maike, Corona, Angst vor dem Virus oder Freude auf den Impfstoff?
Weder noch.
Du magst es, dich klar zu positionieren, ne? Super, ja. Corona, Tratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives Arbeiten im Homeoffice?
Jetzt muss ich wirklich lachen, aber es ist die Kombination aus beiden, die es erst gesund macht.
Ja, genau. Corona, klare Anweisung oder diffuse Selbstorganisation?
Diffuse Selbstorganisation. Im positiven Sinne.
Aha. Maike, bist du systemrelevant?
Ja.
Ja, cool. Corona. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Also zumindest für Roberto, der hört jetzt sehr genau hin. Maike, Lennon oder McCartney?
Definitiv beide. Weil Paul McCartney und John Lennon sind nur zusammen in der Lage gewesen, die Beatles zu sein.
Ja, großartig. Vielen Dank. Roberto, du hast über den Thomas die Maike empfohlen bekommen. Ihr habt euch kennengelernt. Warum hast du gesagt, Mensch, die Maike, die müssen wir unbedingt sprechen?
Habe ich mich auch tatsächlich selber gefragt, weil ich Maike ja auch erst jetzt in dem Moment kennenlerne. Vorher habe ich ganz, ganz viel von ihr und über sie gehört, eben von Freunden und von Menschen, die mit ihr zusammengearbeitet haben. Und ich habe von ihrer Arbeit erfahren und fand das so spannend, völlig unabhängig von Corona und auch eben schon vorher, aber auch jetzt eben in den Gesprächen, die ich mit meinen Freunden, mit meinen Kollegen führe, in Bezug auf Veränderung in der Gesellschaft und auch, ich sage jetzt mal, Beschneidung der Menschenrechte und Gehorsam und generell einfach so diese Themen, wer bin ich als Mensch, wem folge ich, warum und wie und Macht, die Frage nach Macht. Und da fiel auch eben in meinen Diskussionen mit meinen Berliner Freunden auch immer wieder der Name Maike Plath. Und das, was ich über Maike weiß, finde ich total spannend hinsichtlich jetzt meiner eigenen Biografie. Ich wollte ja auch mal Lehrer werden, habe das aber nicht gemacht aufgrund des starren Systems. Ich weiß ja, dass Maike auch Lehrerin war. Wir haben Überschneidung eben, was die Arbeit mit theatralen Mitteln angeht und unsere große Faszination gegenüber dem Statuskonzept, was das mit uns in der menschlichen Interaktion macht. Und dachte ich mir, ich wollte sowieso mal mit Maike sprechen, dann nehme ich doch diesen Podcast als Anlass. Und ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja, das wie großartig. Genau. Wir haben im Vorfeld ein bisschen geredet, ich habe ein bisschen recherchiert. Maike, wir sind total gespannt, weil du scheinbar eine eigene Idee hast, die würden wir gerne ein bisschen mit dir erforschen. Wenn wir das so sagen, fühlst du dich da getroffen oder stellen wir dir gerade ein Podest hin, wo du sagst, ey, das ist nicht meins?
Oh nee, das hat mich jetzt gerade gefreut. Ich finde, ihr habt das gut gemacht. Es war schon anders.
Ja. Ja, cool. Vielen Dank. Maike, wir würden einsteigen in die erste Viertelstunde zur Person und ein bisschen was über dich an Erfahrung bringen wollen. Wenn du dein CV, das ist kein Bewerbungsgespräch, klar, wenn du dein CV in einer Minute zusammenfassen solltest, vielleicht gehen wir da zwei. Was sind die wichtigsten Stationen, die dich geprägt haben auf deinem Weg zu heute?
Auf jeden Fall mein Aufwachsen in Glücksburg in der Schlossallee. als Kind zweier AkademikerInnen. Meine Eltern sind beide Oberstudienräte an einem Gymnasium in Flensburg. Und mein Vater ist Musiklehrer und meine Eltern haben mir ganz viel mitgegeben. Ich würde irgendwie sagen, dass da eine Basis natürlich geschaffen wurde, aber aus heutiger Sicht eben auch eine Blase, eine privilegierte Blase, wie ich jetzt aus dieser Sicht sagen würde. Und ich bin mit großer Begeisterung Lehrerin geworden und dann nach einigen Jahren, nämlich beim Start in Berlin an einer Hauptschule in Neukölln, einer Riesenerschütterung ausgesetzt gewesen. Und das Ganze hat mich so erschüttert, dass ich deswegen eben die Frage zu Krise und Chance so beantwortet habe, dass ich glaube, dass eine Krise überhaupt die Chance erst ermöglicht. Weil ich glaube rückblickend, dass diese Erschütterung unglaublich viel in mir in Bewegung gebracht hat und da ja dafür gesorgt hat quasi, dass ich auf der Basis dessen, was ich bekommen habe, auch ganz viel irgendwie nicht geben will. Also das finde ich auch wieder albern ausgedrückt, aber doch das Gefühl habe, was verändern zu wollen. Ja. Was vorher irgendwie jetzt nicht unbedingt so, also mir kommt das auch pathetisch vor, wenn ich das sage, aber es ist ja sowieso schwer, mit Worten so umzugehen. Aber ich glaube schon, dass diese Erschütterung bei mir was ausgelöst hat und ich deswegen inzwischen Bücher geschrieben habe und im Weiterbildungsbereich tätig bin und vor allem mit zwei wunderbaren Frauen den Verein ACT e.V. leite, bei dem wir versuchen, als gemeinnütziger Verein in das Thema Bildung reinzuwirken und tatsächlich auch glauben, dass wir damit irgendwie ein bisschen zukunftsfähig sind.
Ja, Wahnsinn. Magst du ein bisschen was erzählen? Weil die Erschütterung scheint dich sehr geprägt zu haben. Und sie scheint irgendwas erschüttert zu haben, was danach anders war. Magst du da ein bisschen mehr Tiefenschärfe reingeben?
Ja, die Sichtweise, also ich bin 2004 an eine Hauptschule in Neukölln gekommen, deswegen, nein, nicht gekommen, sondern ich habe mich selbst dafür entschieden, weil aus privaten Gründen oder persönlichen Gründen bin ich nach Berlin gegangen und dachte, dass es kein Problem ist, als Lehrerin da eine Anstellung zu finden. Dem war nicht so. Da gab es einen Einstellungsstopp und ich habe dann in einem Gespräch mit der damaligen Schulrätin für Neukölln ihr signalisiert, dass ich auch bereit bin, an eine Hauptschule in Neukölln zu gehen. Und das war mein Einstieg, weil damals ganz viele Lehrkräfte mit Suizid gedroht haben, wenn sie dahin müssen. Und deswegen gab es da eben halt die Möglichkeit, mich einzustellen. Und sie hat mir gesagt, aufgrund meiner Akte, also aufgrund meiner vorherigen Berufserfahrung, würde sie glauben, dass das für mich genau das Richtige ist, weil ich einen Theaterschwerpunkt habe und aus ihrer Sicht eigenwillig zu sein scheine. Und dass sie mich ermutigt, in diesem totalen Chaos des Untergangs eigentlich das zu machen, was ich will. Und diese Schulrätin, die war kurz vor der Pensionierung und hat mich eigentlich auf den Weg gebracht, also wie viele andere Menschen auch, denen ich sehr dankbar bin, aber ihr bin ich auch dankbar, weil genauso war es auch. Ich bin dann in den Untergang reingegangen, aber vor allem war das Ding, was es eben, also die Erschütterung lag darin, dass ich festgestellt habe, dass alles, was ich vorher gedacht hatte, halt da gar nicht mehr stimmte, weil HauptschülerInnen sind halt nicht verhaltensgestört oder schwach begabt oder all diese ganzen Begriffe, sondern mir ist halt die soziale und gesellschaftliche Dimension so klar geworden, weil ich festgestellt habe, dass unser System Menschen in den Gehorsam zwingt oder in die Anpassung und dass es eigentlich nur VerliererInnen gibt, insbesondere aber auch bei den Lehrpersonen, weil wenn man als Mensch agieren möchte, dann darf man das eigentlich nicht. Und gerade in der Krise oder in Konflikten oder in diesen extrem krassen Situationen habe ich festgestellt, dass Menschen, die dann versuchen, ihrer Intuition zu folgen und ihrer Menschlichkeit nachzugeben, keine Möglichkeit haben und innerhalb dieses Systems eigentlich nur scheitern können und dann unglaublich kompensieren müssen. Und deswegen war das ganze Umfeld an dieser Hauptschule so depressiv. Und ich habe dann eben halt gemerkt, dass eben halt diese Vorannahmen, wie ich als Lehrerin Unterricht machen soll, dass die halt überhaupt nicht stimmen, weil sie das Ziel ja gar nicht erreichen. Weil wenn das Ziel sein soll, dass sie ihren Abschluss schaffen und ein selbstbestimmtes, glückliches Leben führen, dann kann das, was wir da aufführen, also dieses Theater, das wir da aufführen, das kann nicht klappen. Und die Erfahrungen der ersten 2 Jahre waren einfach so krass, dass ich mich dann einfach entscheiden musste, erstens gehe ich an eine andere Schule und bewahre mir sozusagen mein Weltbild. Zweitens mache ich mich hart und will das alles nicht mehr sehen und werde zynisch. Oder drittens versuche ich irgendwie eine Lösung zu finden. Und ich habe mich dann für Nummer 3 entschieden.
Und die Lösung sah für dich wie aus?
Ja, die Lösung war das Nichts. Die Lösung war, zu vergessen, was ich gelernt hatte und nur noch von einem Tag zum anderen zu überleben. Und mich zu fragen, wie können mir Menschen jetzt helfen? Also wenn ich jetzt 27 Kinder im Raum habe, dann sind da 27 Gehirne. Also muss ich vielleicht mit diesen Gehirnen zusammenarbeiten. Also muss ich die mal fragen. Weil wenn ich nichts mehr weiß, dann ist es vielleicht eine gute Idee, mich zu verbinden. Und das habe ich gemacht.
Ich möchte da noch kurz eine andere Frage anschließen. Jetzt hast du schon von der Studienrätin gesprochen, die dir 2004 da so
der ein Schulrätin. Stück weit...
Entschuldigung, genau.
Schulrätin in Neukölln, ja.
Genau, hast du gerade schon gesprochen. Und wenn du jetzt nochmal so drüber nachdenkst, wenn ich dir die gemeine Frage stellen würde, welche Denkerin oder welcher Denker oder welcher Mensch dich sagen wir mal, prozentual vielleicht am stärksten geprägt hat, ja, also außerhalb von der Familie, sondern eher so im Sinne von, ich sage jetzt mal, Selbstverständnis, Arbeitsverständnis, Weltsicht. Was ist es? Ist es ein Sänger, Sängerin? Ist es eine Politikerin? Ist es der Kioskbesitzer, I don't know. Also, wenn ich dir diese Frage stellen würde.
Das weiß ich sofort. Da brauche ich gar nicht lange nachzudenken. Das ist aber nicht irgendeine berühmte Persönlichkeit, sondern das ist mein ehemaliger Schulleiter Klaus Mangold. Nach dem Referendariat bin ich an einer integrierten Gesamtschule 6 Jahre gewesen und habe dort einen Schulleiter kennengelernt, der sein eigenes Bild von Schule umgesetzt hat. Völlig unabhängig davon, was für Hindernisse dem entgegenstanden. Und der hat mich sehr geprägt und sehr ermutigt und ist der erste Mensch, der eigentlich zu mir gesagt hat, so wie du bist, bist du richtig. Und ich gebe dir jetzt mal ganz viele Aufgaben, mit denen du überfordert bist. Und ich schicke dich auf unbekanntes Terrain. Aber du selbst wirst das schaffen, weil du hast alle Voraussetzungen, um das hinzukriegen. Und das hat mich zutiefst beeindruckt, weil er hatte vollkommen recht. Und ich habe in diesen 6 Jahren unglaublich viel gelernt. Und er hat mich auch immer beurlauben lassen für alle möglichen Weiter- und Fortbildungen und hat mich überall hingeschickt. Und nach 6 Jahren hatte ich dann eben halt das Gefühl, dass ich jetzt doch noch gehen muss, woanders hin, um noch mehr zu lernen. Und hatte ein ganz schlechtes Gewissen, weil er so viel, wie man das kapitalistisch bezeichnet, in mich investiert hatte. Und so hat er aber gar nicht gedacht, sondern er hat sich total gefreut, dass er im Grunde genommen das erreicht hat, glaube ich, was er sowieso wollte. Also mich in die Welt schicken. Und dem bin ich sehr dankbar. Und der ist tatsächlich auch für mich ein Vorbild, auch wenn man da ja auch Probleme, glaube ich, hat mit dem Begriff. Aber das ist schon jemand, der mich sehr geprägt hat. Ein Mentor im besten Sinne.
Was hat ihn getrieben, das zu machen, was dir so geholfen hat? Was war das Besondere, was ihn als Mensch da auszeichnet?
Ich glaube, dass der ganz viel Menschenkenntnis hat und dass der eben halt auch nicht sofort im Bildungsbereich tätig war, sondern der ist ganz lange zur See gegangen und hat viele, viele Menschen kennengelernt. Der hat ganz große Menschenkenntnis und ganz viele Dinge erlebt und ist erst zu einem späteren Zeitpunkt seines Lebens in das Bildungsthema eingestiegen und dann eben halt auch mit der Maßgabe, wenn ich da einsteige, dann muss ich natürlich Schulleiter werden, um auch irgendwas zu bewegen. Und der hat unglaublich viel erlebt. Und ich glaube, der ist als Mensch einfach jemand, der sehr facettenreich und sehr, also auch wieder lustige Wörter, aber auch weise ist.
Okay, ganz anderer Punkt. Wir haben jetzt im Moment eine Zeit, die viele als Krise erleben. Krise ist aber auch ein viel genutzter Begriff im Moment. Also ob der stimmt oder nicht, kann man selber ein Stück schauen. Was ist das Geheimnis oder der Ort deiner Kraft, wenn für dich Sachen wirklich mal turbulent werden?
Ja, das klingt jetzt ganz komisch, aber schon seit ich klein bin, habe ich eben halt den Gedanken entwickelt, dass es ganz wichtig ist, es selbst zu schaffen. Weswegen ich inzwischen der Meinung bin, dass das Prinzip unseres Vereins ACT e.V. führe Regie über dein Leben ist. Und dass die größte Aufgabe darin besteht, Menschen Selbstwert zu vermitteln, indem wir ihnen Wege aufzeichnen, wie sie selbst Wirksamkeit erleben können. Weil wenn alles schief geht, dann ist die Grundlage, an sich selbst zu glauben und an das, was sozusagen gegeben ist. Und wenn wir daran glauben, dann ist es nämlich die Basis dafür, Mitgefühl zu entwickeln und auch den Raum zu haben, andere Menschen zu verstehen. Weil wenn ich immer um meinen eigenen Selbstwert fürchten muss und immer das Gefühl habe, zu kurz zu kommen, dann habe ich halt keinen Raum für andere. Deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, so wie ich darin bestärkt worden bin durch zum Beispiel Klaus Mangold, aber eben auch von anderen Menschen, an mich selbst zu glauben. Dadurch hatte ich dann Lust, andere Menschen kennenzulernen und auch Sachen auszuhalten, die überhaupt nicht meiner Meinung entsprechen oder auch überhaupt nicht meiner Welt entsprechen, weil ich mich nicht bedroht gefühlt habe. Auf der Basis dessen, dass ich an mich selber glauben kann, kann ich eben halt auch ganz viel Verwirrendes, Diffuses, Widersprechen ist, an mich ranlassen und dann zu der Überzeugung kommen, dass mich das wirklich auch bereichert, weil ich es überhaupt reinlassen kann.
Und Maike, wie sieht das ganz konkret aus? Also wenn du zum Beispiel in der jetzigen Zeit, mittlerweile sind wir ja in Woche 8, NC, ja, Woche 8 nach Corona, vielleicht gab es ja auch bei dir, so wie bei vielen anderen und auch mir, so Momente, so dieses What the hell? Ja. Mhm.
Ja,
wo soll das noch hin? Also wo kommt das her? Können wir uns denken irgendwie so ein bisschen? Aber wo soll das noch hinführen? So, wie sieht das, was du gerade beschrieben hast, was so als Mindset dir Kraft gibt, wie sieht das ganz konkret dann in so einer Situation in den letzten Wochen aus? Setzt du dich dann in dein Wohnzimmer auf einen Sessel und gehst in dich und denkst an bestimmte Sätze? Oder wie funktioniert das, wenn du da Kraft rausholst?
Also erstmal finde ich, dass die Krise ja scheibchenweise in unser Bewusstsein gedrungen ist und dass es eben halt gerade nicht die totale Erschütterung gab, sondern es gab ja so ein komisch diffuses, nebliges nach und nach Begreifen, dass wir uns wirklich in einer richtig krassen Krise befinden. Weil der Start war ja so ein bisschen, ja, und dann müssen wir jetzt mal ein bisschen zu Hause bleiben, kein Problem, kann ich mal meine Mails endlich beantworten. Und dann die Dimensionen, die wurden ja scheibchenweise eigentlich erst klar. Und ich habe mir irgendwann das Recht gegeben, total zusammenzubrechen, weil ich glaube, das gehört eben halt auch dazu. Also das nicht wegzufighten, sondern ja, die Trauer um das, was gut war, was vorbei ist, zu betrauern, also das war halt doppelt gemoppelt, also darüber zu trauern und auch vollkommen sich fallen zu lassen, weil in all den Krisen, die ich jetzt bisher erlebt habe, glaube ich, dass das Wegfighten eines Schmerzes ganz falsch ist, sondern dass es dann besser ist, ja, wirklich jetzt erstmal ein bisschen zu Hause alleine durchzudrehen und das für sich zuzulassen. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Und dann im nächsten Schritt sich eben halt darauf zu berufen, dass es insgesamt ganz natürlich ist, dass wir sowohl im ganz Kleinen, im Privaten Krisen im Leben durchstehen müssen und dass auch sehr viele Menschen weltweit, auch historisch leider, oft Krisen ereilen. Also das Große ist, passiert halt auch. Und da habe ich dann halt irgendwann dann aus dieser Krise heraus, aus diesem Schmerz heraus, dann auch wieder gesagt, so, und was kann ich jetzt im Kleinen machen? Und das Erste, was man dann halt macht, ist Kaffee kochen.
auch sehr, 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 sehr schön, genau. Kaffee kochen oder die Weinflasche öffnen. Erlaube mir noch bitte eine kurze Frage dazu, ein bisschen polemisch. Hat es dir geholfen, / hilft es dir, zu wissen, dass du nicht alleine in dieser Krise bist, sondern dass diese Krise alle betrifft? Oder ist es eigentlich noch eher niederschmetternder?
Ehrlich gesagt war das noch niederschmetternder, die Dimension zu begreifen, weil dadurch natürlich sehr viel, also ich mache es kurz, das Schlimme ist halt, wir erleben halt die Babyversion einer Krise und was ich mit den Dimensionen meine, ist, dass es wieder unfassbar vielen Menschen noch viel schlechter geht, als es ihnen sowieso irgendwie schon geht. Und deswegen finde ich da keinen Trost darin, dass es jetzt allen scheiße geht, weil die Skala von Scheiße bis ganz viel Scheiße, die ist halt auch sehr ungerecht verteilt. Und das ist jetzt auf jeden Fall auch schon mal klar. Aber was das Alleinsein angeht, im Positiven bin ich natürlich sehr, sehr dankbar, dass ich eben halt gar nicht alleine bin, weil ich halt umgeben bin mit total unglaublichen Menschen, die schon sehr viel, also mit denen ich jetzt die letzten Jahre ganz viel erlebt und aufgebaut habe. Und ich glaube, dass das eben halt ganz, ganz wichtig ist, das zu wissen, dass wir halt nicht alleine sind. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Also, dass ich, obwohl ich dann zwischendurch alleine hier in der Wohnung sitze, ja überhaupt nicht alleine bin. Das wird ganz deutlich. Das wird sogar deutlicher als jemals vorher, weil sich diese Beziehungen, die jetzt über Jahre sich aufgebaut haben, auch eine gewisse Intensität jetzt erfahren, dadurch, dass plötzlich in Frage gestellt wird, dass man sich nicht mehr sehen kann.
Bevor wir gleich in die nächste Runde gucken und die Situation herausfinden wollen, gibt es ein Ritual, das du hast, um in all dem bei dir zu bleiben?
Ja.
Kaffee kochen.
Ich habe eine Morgenroutine, genau, okay. Genau. Ja, okay. Ich habe eine Morgenroutine, die mir sehr, sehr hilft, weil ich bin nicht so ein guter Morgenmensch und tendiere auch dazu, zum Beispiel nachts aufzuwachen und mir dann ganz viele Sorgen um die Welt zu machen und so. Und auch morgens bin ich ziemlich schlechter Laune und deswegen muss ich morgens schöne Dinge machen. Und das Erste, was ich mache, ist, mir Zeit zu geben, erstmal gemütlich einen Kaffee zu machen, dann auf den Balkon zu gehen und den Tag zu begrüßen mit meinem Kaffee und dann zu überlegen, ob es regnet oder ob das Wetter gut ist, dann zu laufen und dann noch ein kleines Workout-Programm zu machen, je nachdem, ob es dann so ein bisschen Yoga ist oder eher ein bisschen, wie man das früher nannte, Gymnastik.
Aerobic, Jane dann, Fonda Aerobic.
Aerobic ist es nicht, aber so ein paar Übungen halt. Und das finde ich irgendwie immer so ganz, ganz schön. Und wenn es ganz gut läuft, dann auch noch eine kleine angeleitete Meditation, so 10 Minuten oder so. Dann bin ich fertig für den Tag. Und wenn das nämlich nicht so ist, dann ja, dann steige ich auch mit einem schlechteren Bein ein in den Tag. Und eine kleine Anmerkung dazu, dass finde ich deswegen so wahnsinnig luxuriös, weil ich ja 17 Jahre Lehrerin war und immer um 7:30 in der Schule sein musste und auch oft sehr weit weg von der Schule gewohnt habe, weil ich immer bei meinen Freunden sein wollte und dann ging das irgendwie alles nicht und deswegen musste ich sehr oft immer schon um 4:30 oder um 5 aufstehen und dann waren ja diese ganzen Rituale, die ich jetzt beschreibe, nicht möglich, dann hätte ich ja um 3 aufstehen müssen oder so. Und das genieße ich sehr, dass es jetzt möglich ist.
Ja, yeah. Wow. Wir kommen in die nächste Runde, das heißt, wir schauen im Mikro. Was sind die Situationen, die dich jetzt bewegen? Ich meine, du kommst vom Theater und damit wirst du geschult sein. Hier, irgendwie ist es eine Gezeitenwende. Was passiert uns gerade? Und was uns interessiert, was ist in den letzten 2 Wochen vielleicht, was war eine der Situationen, wo du sagst, die war echt anders als vorher?
Viele Situationen, ehrlich gesagt. Was ich wahrnehme, ist auch wieder eine Skala, was Menschlichkeit eben halt angeht, dass wir beides irgendwie so krass erleben. Ich fange mal mit der positiven Seite an. Ich wollte zu meinem Freund in die Schweiz fahren, im letzten Augenblick, als sich das alles zugespitzt hat. Und dann bin ich zum Flughafen Tegel gefahren und hatte auch alle möglichen Dokumente und so weiter dabei. Und dann hat das irgendwie 2 Stunden gedauert. Viele Telefonate wurden am Flughafen geführt und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass irgendwelche sehr streng aussehenden, uniformierten 2-Meter-Menschen sich sehr, sehr, sehr viel Mühe geben, mir zu helfen. Und dann am Ende hat es nicht geklappt und dann stand ich da und habe geweint und es standen halt 4 uniformierte Menschen um mich rum und haben mich getröstet und haben mir irgendwie so ganz, ganz viel Menschlichkeit signalisiert im Sinne von, es tut uns so wahnsinnig leid und wenn wir irgendwas hätten machen können, dann hätten wir es gemacht. Und das hat mich so getröstet, obwohl das Ergebnis so scheiße war. Aber ich dachte, das ist echt besonders.
Und was macht das so besonders? Mit welcher? Lass uns nochmal reinzoomen. Du kommst dahin, du willst in die Schweiz und das hat dich sehr bewegt. Warum?
Das hat mich total aufgeregt.
Genau.
Weil in meiner Familiengeschichte wurden viele Familienmitglieder durch Grenzen, durch Kriege, durch Mauern getrennt. Und ich glaube auch, dass diese Krise Retraumatisierungen oder alte Sachen hochspült, die in unseren Genen tatsächlich wahrscheinlich auch irgendwie sind. Und dass ich nochmal erleben würde, dass ich einen Menschen, mit dem ich total nah verbunden bin, tatsächlich nicht mehr sehen darf, dass da jetzt eine Grenze ist, das kann ich überhaupt nicht begreifen. Und das ist für mich irgendwie ein kleines Trauma, dass das überhaupt möglich ist, weil ich habe das nicht selber erlebt, sondern höchstens in irgendwelchen, weiß ich nicht, Dokumentationen irgendwie gesehen, theoretisch, dass sowas geht. Und ich habe es von meinen Familienmitgliedern älterer Generationen erzählt bekommen. Aber ich konnte selber das nicht begreifen, dass das jetzt in unserer Welt, wo für mich total klar ist, dass man frei ist, und dass die Grenzen offen sind, das konnte ich nicht begreifen. Das heißt also, für mich war das ein totaler Schock. Ja. Und das hat für mich aber unglaublich viel gemacht, dass es jetzt nicht ernst, böse, dreinschauende Grenzbeamte waren, die mich abgewiesen haben, sondern Menschen, die genauso verstört über diese Sache waren wie ich. Das macht für mich wieder diese Skala auf, von der ich eben halt so überzeugt bin, dass es eben so einfach nicht ist. Die das durchsetzen müssen, sind eben auch Menschen. Und wenn ich das irgendwie erlebe, dann merke ich, dass das Feld halt viel komplexer ist und dass es mir hilft, wenn Menschen sich menschlich verhalten.
Ja, und sich mit ihnen
verbinden, du sagst, in so einem Ding.
2-Meter-Menschen und in Uniform und so, habe ich gedacht, boah, da ist ja viel Staatsmacht organisiert irgendwie. Und die Geschichte, die du erzählst, ist eine ganz berührend menschliche.
Ja,
also das war ist ein auch Kontrast, ganz, ganz wo ich dachte, wow.
Ja, das war auch ganz berührend. So ähnliche Szenen spielen sich ja ab, und das ist auch dann mein Glaube an die Demokratie, auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Jetzt am Anfang, als noch nicht so richtig klar war, wie das ist mit Kernfamilie und wer darf jetzt zusammen irgendwie sein, wenn man dann irgendwie Polizisten sieht, die dann irgendwie sagen, ja, wo ist irgendwie ihr Personalausweis, ihre Dokumente und so. Und dann sieht man irgendwie die Leute, die dann so, ich habe irgendwie, mein Personalausweis gar nicht dabei. Und die Polizisten dann, ja, die sind bestimmt Kernfamilie, das ist schon in Ordnung dann. Also auch sehr unsicher, sehr menschlich, sehr locker irgendwie. Und dann sehe ich halt Bilder aus anderen Ländern, wo das dann doch ganz anders ist. Und dann denke ich mir, dass ich dankbar sein kann, in einem Land zu leben, wo der Staat dieser Demokratie im Grundgesetz halt liegt und auch weiß, welche Menschen das aus welchen Gründen beschlossen haben.
Ich würde gerne hier nochmal die Frage stellen, ich würde die Frage stellen, anschließend an das, was du vorhin sagtest, nämlich du möchtest was verändern. Ja, du möchtest mit ACT e.V. etwas verändern. Du möchtest aus dem Schulsetting, so wie du es kanntest, raus, um etwas zu verändern. Wenn ich mir so einen Banner vorstelle, ne, du würdest jetzt, wenn dann irgendwann wieder so Demonstrationen möglich sind, du würdest auf eine Demo gehen. Was würdest du verändern wollen? Jetzt auch mit Hinblick, also die Kombi aus dem, was du sowieso schon verändern wolltest, was dein Antrieb war, dahin zu kommen, wo du jetzt gerade bist, mit der Erfahrung, die du in den letzten 8 Wochen auch gemacht hast. Was würde auf diesem Banner, auf dieser Demo stehen?
Da würde stehen, ja gut, ich müsste es wahrscheinlich noch in einen Appell verwandeln, aber da würde stehen, vom Gehorsam zur Selbstverantwortung. Das ist für mich das Wichtigste überhaupt. Das verbindet sich jetzt in der Krise, also es verstärkt sich jetzt in der Krise. Aber das war auch das, was ich eben halt vorher schon als wichtigste Erkenntnis hatte. Also ich mach's mal ganz kurz. Mir ist irgendwann so aufgefallen, dass auch schon damals an der Hauptschule oder so, oder insgesamt eigentlich, Menschen dazu tendieren, in das angepasste Kindheits-Ich zu gehen oder in das rebellische Kind. Und dass wir eben halt sehr stark sozialisiert sind zur Anpassung, also zum Gehorsam. Und dass wir großes Harmoniebedürfnis haben, was sich auch bei Facebook zum Beispiel ausdrückt mit Likes oder so. Und dass wir uns zu wenig selbst vertrauen und dass wir sehr stark irgendwie immer versuchen, die Norm rauszufinden und uns dann zur Norm zu verhalten. Und da gibt es eben halt dann die, die ihren Selbstwert darin, ihren Selbstwert darin aufbauen, dass sie angepasst sind und quasi die 1 kriegen. Also zu hören kriegen, dass es super ist, was du gemacht hast, oder die alles scheiße finden und die sich Selbstwert darüber verschaffen, dass sie halt so kritisch sind und die Fehler sehen, die die anderen gemacht haben. Und die Erkenntnis ist aber, das bringt beides gar nichts, weil das ist beides Kindheits-Ich, und Kindheits-Ich ist ohne Verantwortung. Wenn ich keine Verantwortung übernehme, dann kann ich immer meckern oder ich kann irgendwie immer versuchen, die einzukriegen, aber das hilft uns im Moment gar nicht weiter. Und der entscheidende Punkt ist halt, ins Erwachsenen-Ich zu kommen. Und das ist halt eigentlich erstmal so, dass man denkt, oh, anstrengend. Weil wenn ich zum Beispiel meinen Jugendlichen früher gesagt habe, ey Mann, ihr müsst mal Verantwortung übernehmen. Oh, langweilig, Frau Blatt. Klar, findet jeder langweilig. Aber das Lustige an der Sache ist, als ich dann gesagt habe, wie fühlt sich das für dich an, wenn du Chef bist, fanden sie es geil. Und da ist nämlich ein Unterschied. Verantwortung zu übernehmen kann natürlich auch schön sein, wenn es irgendwie auf der Basis meiner eigenen Sachen entstehen darf. Und ich glaube, was wir eben für Demokratie brauchen, ist eine Auseinandersetzung mit unserem internalisierten Gehorsam. Also mit diesem Ding, bin ich im angepassten Kinder-Ich oder im rebellierenden Kinder-Ich, und einzusehen, dass wir damit immer Verantwortung an andere abgeben. Und dann können wir immer schön rausgehen und meckern, wie doof die anderen das gemacht haben. Aber wie geil das eigentlich ist, sich zu überlegen, wo, in welchem kleinen Bereich kann ich selbst Verantwortung übernehmen und dadurch eben halt, jetzt kommt's wieder, Selbstwirksamkeit zu erfahren und Selbstwert. Mhm. Und das ist so schwer, glaube ich, weil wir alle in Schulen waren, die uns auf Anpassung getrimmt haben. Und da ging es nicht darum, Verantwortung zu übernehmen. Und das haben wir alle gar nicht gelernt. Aber ich glaube, dass eben halt das Konzept, was ich dann aus der Not heraus dann da an der Hauptschule entwickelt habe, tatsächlich ein Instrumentarium ist, mit Lust rauszufinden, wie schön das ist, wenn man durch den Schrecken der Freiheit irgendwann zur Selbstverantwortung kommt. Und wenn man begleitet wird im Schrecken der Freiheit, also wenn wir darin nicht alleine sind, also wenn wir die Angst davor, was passiert, wenn ich wirklich selber Entscheidungen treffen muss, nicht alleine sind, sondern in Kooperation mit anderen und Stück für Stück eben halt für eigene Dinge einstehen, auch wenn dann andere sauer auf uns sind oder irgendwas schief geht.
Ich glaube auch, also danke erstmal für die spannenden Gedanken, und ich glaube auch, dass der Marc gerne einhaken würde. Ich habe dazu eine Frage, Maike. Wie sieht deine Selbstverantwortung jetzt momentan aus? Es gibt Regeln, ja, es gibt eine Kontaktsperre etc. Also ist die Frage Gehorsam, ja, oder Selbstverantwortung? Also wie lebst du momentan Selbstverantwortung? Wie lebst du momentan dein Erwachsenen-Ich?
Indem ich jetzt erstmal stillhalte und versuche, die Lage zu verstehen und auf jeden Fall erstmal Vertrauen habe in bestimmte Menschen. Zum Beispiel muss ich auch ganz ehrlich sagen, in unsere PolitikerInnen, die jetzt gerade da irgendwie in einem wirklich schwierigen Feld versuchen, die Demokratie zu erhalten. Also nicht jetzt irgendwie total gleich zu bashen oder ja. Also das erstmal Vertrauen zu schenken und zu sagen, ich lebe jetzt in einer Demokratie und die versuchen jetzt gerade ihr Bestes,
Angela Merkel. Das ist kein Gehorsam, ne? Oder?
Richtig, nee, verstanden. Wichtig zum Beispiel bei dieser ganzen Skala Gehorsam, Selbstverantwortung. Selbstverantwortung hat damit zu tun, nicht sofort zu agieren, sondern im Feld erstmal sich Wissen zu verschaffen. Also erstmal Informationen auszuhalten, die auch widersprüchlich sind. Spielt im Mischpult-Prinzip eine ganz große Rolle. Es gibt immer den Punkt, wo dann die Jugendlichen mich anschreien und sagen, ja, aber was ist denn jetzt richtig? Und dann sage ich immer, hey Leute, die Welt ist richtig doll komplex und ich mache es euch auch nicht vor, dass es anders ist. Ihr müsst das aushalten jetzt. Was ich dem entgegensetzen kann, ist, wenn ihr viele Informationen habt, dann seid irgendwann so mutig, Entscheidungen zu treffen und zu diesen Entscheidungen zu stehen. Aber erstmal müsst ihr euch informieren. Und was ich im Moment merke oder was ich jetzt ganz konkret mache, das war jetzt eher theoretisch, dass ich eben halt viele Telefonate führe und jetzt gerade bei den Jugendlichen irgendwie viel mit selbst, also mit Fürsorge, also wie geht's dir und so, also Fernwärme, und gleichzeitig mit Fake News sehr viel zu tun habe. Also versuche zu erklären, warum eine Information, die im Netz war, vielleicht nicht ganz so glaubwürdig ist. Ja. Und dass es auch wieder ganz viel damit zu tun hat, welchen Menschen, ich will jetzt keine Namen nennen, jetzt hätte ich fast irgendwie so ein Gespräch, welchen Menschen traust du und auf welcher Basis traust du Menschen und in welchem Konstrukt befinden wir uns gerade und so weiter. Und dann in einem späteren Schritt finde ich es dann ganz wichtig, tatsächlich auch Entscheidungen eben halt zu treffen. Wenn ich mir ganz viel Wissen angesammelt habe, und das passiert jetzt eben dann auch gerade, dass ich jetzt irgendwie dann versuche zu gucken, an welcher Stelle ist es jetzt wichtig, wirklich auch ein bisschen aufzupassen. Also wenn ich mir jetzt die ganze Welt angucke, oder wo müssen wir uns Sorgen machen und wo vielleicht dann weniger, und wo können wir in unserem Umfeld jetzt wirklich ermutigen zur Demokratie und zum eigenständigen Denken, aber insbesondere gekoppelt mit Verantwortung. Weil auf die Straße zu gehen und zu meckern, also die Revolution auszurufen, das ist halt rebellisches Kinder-Ich. Also im Grunde genommen geht es darum, Verantwortung zu übernehmen und, ja, weiß ich auch nicht, im Kleinen mit den Menschen, die mich umgeben, darüber zu reden und immer in diesem komischen Feld zu bleiben, der Unsicherheit.
Maike, wir kommen gleich nochmal auf das große Ganze. Wenn du das, was du sagst, jetzt guckst, was ist die Situation, wo du sagst, da wird es so deutlich gerade, was das heißt? Was ist die Situation, die heute eben anders ist, als sie vorher war, die vielleicht schon zeigt, wie es später sein wird?
Also ganz eindeutig Stichwort Ambiguitätstoleranz und Demut, weil ich finde, dass wir alle in vielen Blasen unterwegs waren und was mich am meisten wundert und auch eigentlich positiv stimmt, ist, ich habe vor allem ja immer ganz oft den Satz gesagt, ja, ich bin ja auch in so einer Berliner Blase. Und jetzt ist es so, dass die Menschen, die mich umgeben, so dermaßen verschiedene Positionen vertreten, dass ich ja, dass ich es gar nicht fassen kann. Also das Spektrum reicht jetzt von, das ist irgendwie nur eine Grippe, bis hin über dann, wir müssen uns darüber unterhalten, über Gesundheit und Risiko oder Würde, Verantwortung. Also geht es zum Beispiel, wenn Schäuble sowas sagt, jetzt, was er vor 2 Tagen gesagt hat, zum Thema Würde, dann antwortet ihm Margarete Stokowski und die ist, also ich bin Fan von Margarete Stokowski und dann lese ich das und denke, ja, aber es gibt trotzdem, obwohl ich kein Schäuble-Fan bin, trotzdem ja, möchte ich noch ein bisschen beim Thema Würde bleiben und das jetzt nicht sofort komplett abbashen, weil irgendwie geht es jetzt nicht darum, alter weißer Mann und Margarete Stokowski, sondern jetzt, jetzt macht sich das auf, was dazwischen ist. Und ich würde darum ringen wollen, nicht gleich zu sagen, ah, das ist Schäuble, das ist so, sondern irgendwie zu über Würde zu reden und eben, was das eigentlich bedeutet und den Menschen zuzuhören, die jetzt verschiedene Positionen haben und es auszuhalten, weil ich glaube, das ist neu, dass das einen so großen, ja, ich weiß auch nicht, so einen großen Schub bekommen hat. Also das nehme ich als ganz neu wahr. Also bisher ging das irgendwie gar nicht und jetzt habe ich unfassbare Gespräche. Teilweise muss ich auch das Handy ein bisschen weiter weghalten, weil dann geschrien wird und so. Aber wir bleiben dran.
Ja.
Und ich versuche in diesen schmutzigen Feldern zu bleiben, die nicht schwarz und weiß sind, sondern das auszuhalten und zu überlegen, krass, vielleicht müsste ich an der Stelle auch demütiger sein oder jetzt mal was Neues begreifen. Und ich hoffe, dass wir diesen demokratischen Raum, der ja vorher so ein bisschen schläfrig war, möglichst lange erhalten und daraus eben halt was lernen oder es darüber vielleicht auch schaffen.
Warte, wir haben folgende Tradition. Wir gucken von der vorherigen Interviewpartnerin, das war in diesem Fall die Tina, unsere Kollegin, eine Frage mitzunehmen, ganz zum Schluss, das fragen wir dich nachher auch. Und sie hat uns die Frage für dieses Interview mitgegeben, wie schaffen wir es, nicht in eine angstgetriebene Politik zu fallen? Was ist deine Idee dazu?
Das ist vor allem so lustig, was für eine krasse Frage. Ja, weil ich glaube, indem wir anerkennen, dass das nur der Anfang ist und dass wir sowieso insgesamt jetzt einfach...
Der Anfang von was ist?
Also wir haben jetzt Corona-Krise, aber wir haben eigentlich einen Klimawandel, ehrlich gesagt. Und da werden noch ganz andere Sachen auf uns zukommen. Und wir haben es mit komplexen Feldern zu tun. Und ich glaube, was helfen wird, ist, von oben drauf zu schauen und zu sagen, wir sind in einem komplexen Feld und jetzt müssen wir überlegen, wie das auch wieder, das klingt jetzt wirklich richtig gemein, aber das war das, was ich den Jugendlichen früher gesagt habe oder mir auch vorgenommen habe. Wie kann das auch Spaß machen, in einem komplexen Feld zu bleiben und jetzt eben zu überlegen, so wie in diesen Actionfilmen, mit wo diverse Teams auf einer Mission sind und die müssen sie jetzt zusammen schaffen. Also sich mit positiven Bildern zu motivieren, weil im Grunde genommen war ja vorher nicht alles gut. Und ich finde das auch ganz wichtig zu überlegen, was war denn alles nicht gut und sich darüber zu motivieren, dass ja, es gibt halt diese ganzen albernen Filme, wo irgendwie eine große Krise kommt und dann in der Krise kommen diverse Teams zusammen und da passiert ja auch ganz viel Positives. Und sich zu sagen, Angst hat noch nie geholfen und diese Filme handeln alle von der Überwindung der Angst hin zur Kooperation und Liebe quasi, weil das ist ja auch das Gegensatzpaar Angst und Liebe. Und damit haben wir im ganz Kleinen immer zu tun und jetzt haben wir damit auch im Großen zu tun. Tagtäglich müssen wir ja diese Entscheidungen treffen. Mache ich jetzt diese Beziehung, gehe ich jetzt dieses Risiko ein? Das ist immer eigentlich Angst oder eben pathetisch gesprochen Liebe, also Offenheit oder ja, ich mache mich ganz eng. Und ich glaube, wir müssen das jetzt facen, dass das jetzt im Großen stattfindet. Weil wenn die Corona-Krise vorbei ist, geht es um den Klimawandel. Also es wird jetzt nicht so sein, dass wir irgendwann wieder, dass irgendwann wieder alles ganz safe ist.
Also Angela Merkel hat ja, glaube ich, gestern war das auch dann nochmal darauf hingewiesen oder heute sogar. Ich weiß auch schon nicht mehr, welcher Wochentag heute ist, aber auf jeden Fall sagte sie ja,
dass wir können dir helfen.
Weiß man gar nicht mehr.
Auf jeden Fall habe ich das so von ihr vernommen, dass das eben auch die Chance ist, um den New Green Deal sozusagen ein bisschen weiter zu etablieren und das eben als Chance zu nehmen. Ja, wirklich. Also wenn Restart, dann natürlich auch quasi in dem Sinne. Und Maike, du hast vorhin auch schon dein Mischpult-Prinzip erwähnt. Wir haben jetzt hier nicht die Zeit noch, um da intensiv drauf einzugehen, aber alle, die Interesse haben, die können natürlich einfach mal googeln oder Ecosian, Maike Plath mit TH und Mischpult, dann kommen sie drauf. Aber wenn du auf dein Mischpult mal so schaust, gibt es in diesem Mischpult, in diesem Konstrukt etwas, wo du sagst, ja, das oder dieses oder jenes würde genau dafür helfen, um eben nicht in eine angstgetriebene Politik oder in ein angstgetriebenes Verhalten zu fallen.
Definitiv. Kooperation statt Konkurrenz und nach dem Dreischritt zu arbeiten, sich zusammenzutun, sich ein gemeinsames Ziel zu setzen. Erstens. Zweitens, in einen unsicheren Erfahrungsspielraum zu gehen, auf der Basis der eigenen Sachen, also Vertrauen in das eigene auch zu haben. Und drittens, sich immer darüber auszutauschen, was machen wir eigentlich die ganze Zeit und immer wieder neu nachzubessern. Das gibt nämlich dann so eine Schraube. Also wenn wir ein Ziel formulieren, danach begeben wir uns in den Erfahrungsspielraum, aber dürfen immer vom eigenen her Entscheidungen treffen, auch Fehler machen. Und drittens, wir reden die ganze Zeit drüber und bessern die ganze Zeit nach. Dann kommen wir irgendwie ins nächste Feld, ins nächste Feld, ins nächste Feld und wir sind in Kooperation zueinander. Und das wäre auch so wahnsinnig logisch, das jetzt zu machen, wo dieses Virus ja die ganze Welt betrifft, nicht in Konkurrenz zu gehen, sondern das Wissen zu sammeln in einem gemeinsamen Wissenspool, so wie Open Source, Open Knowledge und zusammen als Menschheitsfamilie die großen Probleme anzugehen. Und jetzt, wie gesagt, das ist jetzt die kleine Version, wo wir es lernen dürfen eigentlich. Die großen Herausforderungen kommen erst noch und es wäre halt total, ja, schön, dieses Kooperationsding zu lernen und sich zu begreifen, so wie in diesen Filmen halt. Weil es gibt auch einen unglaublichen, es gibt Selbstwert und Selbstwirksamkeit zu merken, dass ich in einer Gruppe von Menschen was Sinnvolles machen kann und mit anderen Menschen verbunden bin. Und ich glaube, wir sind alle Wesen, die eigentlich Verbindung suchen. Also Menschen suchen Verbindung und kriegen Depressionen, wenn sie isoliert sind. Deswegen wäre es halt so geil, wenn man jetzt ausgerechnet in der Phase von Social Distancing in Bezug auf die Krise checken würde, wir brauchen einander und wir können die Probleme zusammen lösen und nicht gegeneinander. Also es klingt wirklich beschissen, blumig, Blumenwiese-mäßig, aber ich glaube ganz ehrlich, dass das der Gedanke ist, also Kooperation statt Konkurrenz. Übrigens will ich auch ein Buch empfehlen, Johann Hari, Der Welt entfremdet, auf Englisch heißt das Lost Connections, der zu Depressionen geschrieben hat und woher eigentlich nämlich Depressionen im Menschen kommen. Und das hat nämlich doch ganz viel eben damit zu tun, dass wir doch einander brauchen und dann gesünder sind.
Ja, ich hätte den Buber mit reingenommen, aber okay. Thomas, euer gemeinsamer Freund, hat eine wundervolle Frage gestellt. Wenn man jetzt das große Ganze guckt und sagt, die Tina sagte dieses Bild, wir sind an einem Schuppen und die Sonnenstrahlen scheinen durch die Spalte und werfen Licht auf das, was neu entsteht in diesem Schuppen, aus dem dahinter. Welches Licht scheint durch die Brüche und was werden wir da sehen?
Ich hoffe natürlich sowas wie eine solidarische Gesellschaft, in der weniger gearbeitet wird, weniger auf äußere Effizienz, sondern mehr auf Menschlichkeit gedacht. Insbesondere auch dann, was die Auseinandersetzung mit Technik und künstlicher Intelligenz angeht, dass wir halt die Technik nutzen, um zu gestalten und keine Angst mehr vor der Technik haben. Da sind wir beim Anfang. Ja. Sondern dass wir begreifen, dass natürlich die Technik das macht, was wir reingeben. Also die Technik ist ja weder gut noch schlecht, sondern wir können das damit machen, was wir wollen. Also eine menschliche, solidarische Gesellschaft zu gestalten, das könnten wir mit der Technik machen.
Okay. Und wenn du sagst, du hoffst, ist das so eine ferne, unwahrscheinliche Hoffnung oder ist es so ein starkes Gefühl wie, oh, da lernt die Gesellschaft gerade was. Ich mache eine Erfahrung als Gesellschaft, da kann ich gar nicht hinter zurück.
Ich bin tendenziell ein zuversichtlicher Mensch, aber natürlich weiß ich auch, dass der Mensch eine Skala ist. Weder gut noch schlecht. Und ich glaube, dass es einfach darum geht, jetzt ganz zuversichtlich und kraftvoll das reinzugeben, was wir im Einzelnen reingeben können. Aber sich, ja, nicht in naiven Träumereien.
Ja, aber machen wir eine Skala. Machen wir eine Skalierungsfrage. Was dürftet ihr die? Null ist ja, diese Hoffnung auf diese solidarische Gesellschaft ist echt ein ferner Traum. Und 10 ist, dass du sicher wie das Amen in der Kirche, das wird passieren. Welche Zahl willst du?
Welche Zahl will ich? Ist ja eine andere Frage,
willst als was du, ich denke. Willst du? Nein, nein, nicht willst du. Es geht nicht um Wünschen, sondern welche Zahl willst du?
Wo werden? Also was ich vermute. Also in 50 Jahren, glaube ich, sind wir definitiv viel weiter. Die Frage ist, ob wir davon noch so richtig
deutlich sind. Dann machen wir 10 Jahre draus. Das da wäre ich neugieriger drauf, weil ich in 50 Jahren Sorge hätte, ob ich es noch erlebe.
Ja, genau. Also du hast gesagt 1 bis 10, ne? 1 bis 10. Ja. Das ist wieder die Skalenfrage, total lustig. Ich würde es bei 6 einschätzen.
Ja, bei 6. Okay. Das ist schon ziemlich kräftig. Ja. Da passiert mit unserer Gesellschaft schon etwas, was echt einen Schub macht mit aller Neugier und du hast Komplexität angebracht. Also das ist nicht naiv, das wird eben passieren. Aber ja, du hast Lust auf diese Komplexität und da ist was dran.
Oh ja. Und ich glaube, wir haben auch einen guten Boden, weil wir sind auch schon eine Generation und auch die nächste schon, die eben halt auch von ihren Eltern anders erzogen wurde. Also nämlich sehr menschlich und liebevoll. Also wir haben uns von autoritären Konzepten schon stark entfernt. Das heißt, da ist schon viel Gutes passiert, glaube ich. Das müsste jetzt nur noch in den Institutionen, in den Schulen ankommen, was die Eltern schon können.
Im Großen und Ganzen. Es gibt auch da ja die Ausnahmen. Ja, genau.
Ich weiß, natürlich.
Okay. Ja, klar. Schön. Womit wir wieder auch ein Stück weit den Bogen geschlagen haben zum Einstieg, nämlich Weg durch die Institution, den du ja auch gegangen bist, Maike. Die restlichen Minuten, die nicht mehr so zahlreich sind, die möchten wir nochmal für Folgendes nutzen. Zum einen habe ich die Frage an dich, welche Frage möchtest du für unseren nächsten Gast mitgeben? Welche Frage dürfen wir unserem nächsten Gast stellen? Was treibt dich gerade um?
Oh, interessant. Oh Gott, das sind ja wirklich ganz viele eigentlich. Ich glaube, am interessantesten finde ich tatsächlich, was können wir tun, um die Angst, die in der Gesellschaft irgendwie gerade da ist, eben halt konstruktiv zu überwinden?
Ja, Wahnsinn. Ja, vielen Dank.
Danke.
Wir haben viel gesprochen. Ich habe Lust, weiter zu sprechen und gleichzeitig haben wir uns ein sehr striktes Format von dieser Stunde gegeben. Wenn du dieser Folge einen Subtitle geben willst, was ist der Subtitle für unser Gespräch?
Ja, über Selbstverantwortung in die Zukunft.
Ja. Maike, vielen Dank. Ich würde gerne den Roberto fragen. Roberto, was hast du gehört in dieser Folge? Was ist das, was bei dir gerade oben aufliegt und Resonanz macht?
Wow, ja. Also erstmal ein WoW. Ganz großes Wow. Ganz, ganz viel Resonanz macht zum einen sagen wir, das Paar Angst und Liebe. Ja, weil in meinem Kopf ist ja eher Hass und Liebe, aber Hass ist vielleicht das Gleiche wie Liebe, nur ein bisschen anders gefärbt. Also von daher finde ich das total spannend, in dieser Dichotomie zu denken. Ja, ganz klar auch aushalten, ne? Ambiguitätstoleranz. Das ist ja auch nicht so. Also diese Gleichzeitigkeiten, das ist auch eine ganz spannende Sache. Und was mich total und tief beeindruckt, wie du, Maike, an deiner und mit deiner und für deine Vision arbeitest. Angefangen bei deinem morgendlichen Kaffee machen. Hinüber zu den vielen Gesprächen, die du tagtäglich führst mit Menschen unterschiedlichster Couleur und Background und Mindset etc. Ja, hin zu dem Selbstanspruch, den du an dich und deine Arbeit hast. Ja, stark. Danke. Aber gut, ich kann ja viel reden, ne? Ja, gerne. Aber ich möchte natürlich auch noch wissen, was für Marc oben aufliegt und resoniert.
Oh, das ist einfach. Als du erzähltest von Gehorsam zur Selbstverantwortung, von Auseinandersetzung, der sich der Komplexität stellen und erstmal bei sich sein und damit Lust auf diese Komplexität und Gestaltung haben. Dieses Wort Vertrauen schenken, das ist eine Investition in eine bessere Zukunft. Das war für mich wie nach Hause kommen, weil das mit so vielen Grundüberzeugung zu lernen, zu wie kann ich emanzipatorisch, wie kann ich und aber auch ganz kraftvoll lernen, wie kann ich Lernkurven machen, die ganz andere sind, die Spaß machen, die kicken, die so. Ah ja, da ist mein Herz aufgegangen. Und die ganzen Einordnungen in die Welt, großartig. Aber Maike, wenn wir das so sagen, haben wir den Kern von dem, was dich bewegt hat, in diesem Gespräch getroffen oder was würdest du da hinzufügen?
Ich fand das jetzt sehr schön. Also ich glaube, dass der Kern des Gesprächs tatsächlich diese Gegensätzlichkeit ist, die repräsentiert ist in dem Bild am Flughafen. Also die Erwartung an uniformierte Menschen und diese Vorbehalte, die ich da gegen uniformierte Menschen habe, die sich dann zutiefst menschlich zeigen. Also und ich glaube, das macht für mich eigentlich das aus, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo wir unsere Vorannahmen überprüfen müssen und Felder der Unsicherheit aushalten müssen, um aber dann auch vielleicht was total Schönes zu entdecken. Ja. Weil ich glaube schon, dass Menschen an sich dann doch irgendwie, ja, ich glaube schon an Menschen so. Ja, Vielfältigkeit in ihrer Skalenhaftigkeit.
Also wir sonst im Podcast nicht tun, ich aber jetzt trotzdem tue, weil ich es so sympathisch finde. Ich würde jederzeit dir eine Einladung aussprechen, mit uns mal ein bisschen länger über kritischen Diskurs zu gehen, wie Lernen und so und Erfahrungen miteinander auszutauschen.
Ja, sehr, sehr gerne würde
ich das machen. Zum wahnsinnig spannenden Nachmittag, wenn wir uns wieder treffen können, in Berlin machen. Und das sage ich jetzt mal so.
Ja, sehr gut, aber ihr seid doch in Köln, oder?
Nee, Roberto, ich nicht.
Ah, du bist in Berlin. Ah, ja,
ich
sehr gerne.
Meine Kollegin ist in Berlin. Und Berlin ist für uns alle so nah dran, weil wir alle tragen Berlin ein bisschen im Herzen.
Ja, aber sehr, sehr gerne.
Ein bisschen Berlin, genau. Deswegen, spätestens jetzt freuen wir uns darauf, wenn Social Distancing der Vergangenheit angehört und wir uns wieder in Cafés
genau.
in Köln oder Kreuzberg oder auch in einem Spüddel treffen können. Ich bedanke mich bei dir ganz recht herzlich, Maike, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke dir, Marc, für deine sonore Stimme, für dein absolut fantastisches, aktives Zuhören und dabei sein und zusammenfassen. Und ich bedanke mich bei allen Menschen, die zugehört haben bei Das Neue Normal, ein Digital Unplugged Podcast.
Ich bedanke mich bei dir für deine verrückten Fragen, immer zwischendurch. Großartig.
Und ich danke euch. Ganz, ganz schön war's.
Danke. Vielen Dank, dass du bei uns dabei warst.
Super.
Und stay tuned. Habt einen guten Abend. Schaltet
ihr auch. Danke.
Ciao.
Danke, ciao.